Ich bin gebeten worden, etwas zu der Person von Erlo Stegen und seinem Werk zu sagen. Das ist nicht eine angenehme Aufgabe. Es sind schon einige Male, dass ich gebeten worden bin, etwas zu diesem Thema zu sagen. Einmal muss wohl ein Verkündiger des Wortes Gottes gehört haben, dass ich am Abend etwas zu sagen hätte zu seiner Person. Er kannte ihn und bat mich am Telefon, doch nur Gutes über ihn zu sagen. Nun, leider konnte ich das nicht versprechen. Wir sind dankbar für alle Verkündigung des Wortes Gottes, und das ist auch der Apostel Paulus, auch wenn die Beweggründe nicht immer göttliche sind, auch wenn das Drum und Dran nicht immer göttlich ist, sind wir dankbar für alle Erwähnung Jesu, und wenn Menschen zum Glauben kommen, dafür sind wir dankbar. Aber was uns heute auffällt, ist, dass wir nicht mehr so gut unterscheiden können zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Das kommt daher, dass die zwei näher aneinander gerückt sind und in stärkerem Maße vermengt werden. Der Apostel Paulus ruft die Philipper auf, unvermengt zu sein mit dem Verkehrten. Aber wir erleben heute, dass sehr biblisches Gedankengut vermengt wird mit sehr unbiblischem Gedankengut. Man fragt sich, wie das überhaupt möglich ist, doch das Phänomen, das heißt, die Erscheinung ist da. Uns begegnen evangelikale, sogenannte bibeltreue Christen oder Namen, die sich aber abgeben mit falscher Lehre, und es ist unverständlich. Es verbreitet sich heute eine große Unsicherheit und ein Zögern, eine Grenze zu ziehen, bis hierher und nicht weiter. Die Christen sind heute sehr tolerant geworden gegenüber dem Falschen. Sie haben nicht mehr den Mut zu kämpfen. Vor einigen Jahren war ich eingeladen worden, auf einer Rüstfreizeit zu dienen, und ich habe das auch gern getan. Brüder, die diese Zeit organisierten in den Bergen in der Schweiz, besuchten mich, und wir sprachen über die Tage, die kommen sollten. Und sie stellten ihre Bewegung dar, ich kannte sie in etwa, sie war eine sehr erweckliche Bewegung in den Anfängen gewesen. Und dann fiel eine Bemerkung, die mich unruhig machte. Wir sind heute nicht mehr so kämpferisch. Und das sagten sie mit gutem Gewissen, bewusst. Das wollten sie nicht so sein. Ja. Der Begründer war ein richtiger Kämpfer gewesen. Aber sie wollten nicht mehr diesen Anschein haben, dass sie streiterisch wären oder zu kämpferisch. Schade. Wir haben wirklich zu kämpfen, und zwar den guten Kampf auf gute Weise, ja. Aber ich denke nicht, dass der Begründer dieser Bewegung auf falsche Weise oder unangenehme oder unanständige Weise vor Gott kämpfte. Im Gegenteil, ich hatte Achtung vor ihm, und ich habe einen seinen Sohn kennengelernt. Wir haben gute Gemeinschaft gehabt in der Verkündigung. Nun, das ist die Erscheinung heute, und der Name Erlo Stegen gehört in die Reihe derer, bei denen wir diese Vermengung haben, leider. Ich möchte anhand von drei Entwicklungspunkten einiges kurz dazu sagen. Ich kann nicht ausführlich sprechen, wir wollen heute Abend auch zu unserem Thema kommen. Aber etwas über die Anfänge. Wer nach Sitsabantu fährt, begegnet heute wohl nicht mehr das, was in den Anfängen da war. Und wird wohl über die Anfänge mehr oder weniger im Dunkeln bleiben. Die Anfänge dieser Bewegung hatten stark pfingstrische Züge. Man wollte gleichsam ein Herabkommen des Geistes, ein Wehen des Geistes, wie zum Pfingsttage. Erlo Stegen sagte ganz offen, er sei sehr angetan von der Apostelgeschichte. Damit meinte er die ersten Kapitel ab Kapitel 2, wo dann Dinge passierten, die ins Auge fielen. Und sowas wollte er gern erleben mit seinen Leuten. Solche Verlangen können von echtem Verlangen sprechen, aber sie können auch vom Fleisch sprechen. Nun ist es nicht an mir, die Beweggründe von Erlo Stegen festzustellen, aber was ich gelesen und gehört habe von ihm selbst auf Kassette, das hat mich zu bedenken gegeben. Dann seine Verkündigung. Die Verkündigung ist sehr stark gekennzeichnet von Werkgerechtigkeit. Deshalb nimmt es mich sehr wunder, dass ein Mann wie Pfarrer Kurt Koch so eingenommen sein konnte von dieser Arbeit. Die Literatur, die von dort kommt, die Erzählungen und so weiter, sprechen davon, dass man leisten muss, dass man dies und das tun muss, um gerettet zu werden. Die Geschichte von der Lydia zum Beispiel, wenn einige diese kennen, trieft nur so von Werkgerechtigkeit. Und gerade dieses Büchlein hat Kurt Koch ja in seiner Reihe herausgebracht. Es gab schon vor vielen Jahren ein Buch, das Vorträge von Erlo Stegen ins Deutsche herausbrachte. Leider war es eine Übersetzung, soviel ich weiß, und das machte es etwas schwierig. Aber in diesem Buch konnte man einiges feststellen an Irrwegen in dieser Bewegung. Wir trafen dann später, nach einigen Jahren, ein Ehepaar, mit dem wir befreundet waren. Und die waren sehr eingenommen von der Bewegung um Cesar Bantu und konnten nicht verstehen, dass sie etwas dagegen haben könnten. Mit der Zeit gab der Bruder mir ein Buch. Und zwar merkte ich, es war dasselbe Buch, das heißt mit demselben Thema Erweckung, das ich schon hatte, aber etwas sauberer. Es fiel mir auf, dass das erste Buch ein wenig überarbeitet war und wer jetzt die zweite Auflage las, der stieß nicht mehr auf diese Schwierigkeiten, die aufkommen könnten, wenn man das erste Buch gelesen hätte. Ich denke, dass Frau Koch dieses erste Buch überarbeitet hat und das zweite rausgebracht hat. Also so versucht man, die Geschichte etwas zu reinigen. Das ist allerdings nicht ein gutes Zeichen. Dann gibt es in dieser Bewegung, in der Verkündigung von Erlo Stegen, vielleicht können Sie das nicht gleich verstehen, aber ich drücke es einmal so aus, eine zu starke Betonung auf Heiligung. Kann es das überhaupt geben? In einem gewissen Sinne nicht, aber in einem anderen Sinne schon. Ich will das versuchen zu schildern. Ein Lieblingsthema in seiner Verkündigung, das merkt man an den Kassetten, ist eine Verkündigung über Matthäus Kapitel 3, die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und da heißt es in Matthäus 3, den Versen 10, 11 und 12, denke ich, ist es. Dort haben wir zwei Bilder im ersten dieser drei Verse und im dritten dieser zwei Verse. Und dazwischen steht etwas von der Taufe im Heiligen Geist. Jesus wird taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Und das erste Bild ist das Bild eines Obstreins oder eines kleinen angepflanzten Waldes. wo wir gute und schlechte Bäume haben. Und der Verantwortliche geht durch diese Bäume und kippt die schlechten um und lässt die guten stehen. Das ist das Bild, das Johannes der Täufer gebraucht. Und die schlechten Bäume werden abgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann greift er im Klartext im nächsten Vers diesen Gedanken von Feuer ebenfalls auf. Im dritten Vers dieser kleinen Serie ist wieder die Rede von Feuer. Nur haben wir jetzt das Bild der Ernte. Jetzt wird gedroschen. Korn, Weizenkorn zum Beispiel, wird gedroschen und Spreu wird getrennt von Korn. Und wir wissen, das Korn wird untergebracht in der Scheune und die Spreu wird hinausgeworfen und verbrannt. Dieses Bild gebraucht Johannes der Täufer. Nun, das ist ein sehr guter Text, und wenn man beim Text bleibt und bei dem, was Johannes der Täufer sagt, dass der Messias der ist, der gekommen ist, das Leben durch den Geist zu bringen, aber dass durch ihn auch das Gericht kommt. Eines Tages wird getrennt werden, die Frucht seines ersten Kommens wird aufgehoben, gerettet, in der Scheune gleichsam, oder sie bleiben am Leben, gehen in den Bereich des Lebens. Und die anderen kommen ins Feuer. Das ist endzeitlicher Gedanke. Was macht Erlo Stegen daraus? Er macht ein Heiligungsthema daraus und verkehrt den Text, verdreht ihn und sagt, Johannes würde oder der Text würde jetzt von unserer Heiligung sprechen. Wir hätten uns heute vom Bösen zu trennen. Das liegt nicht im Text. Wer das sagen will, sollte sich einen anderen Text holen, nicht diesen. Man kann das Richtige mit einem falschen Text sagen. In diesem Fall sagt man das Falsche mit einem guten Text. Dann sagt er Folgendes. Wenn du, Gotteskind, wie ein Weizenkorn klebst an der Spreu, du lässest die Spreu nicht fahren, dann wirst du mit der Spreu ins Feuer geworfen. Das ist ungeheuer. Das heißt, Erlo Stegen lehrt, dass Kinder Gottes, die auf Jesus vertrauen, in die Hölle kommen. Und das stimmt nicht. Ich möchte es einmal mit biblischer Klarheit sagen. Christen gehen nicht verloren. Dafür sind sie Christen. Dafür sind sie gläubig an Jesus Christus. Dafür ist Jesus Christus da, dass er Bürge für uns steht. Wer sein Eigentum ist, wer Weizenkorn ist, der kommt nie ins Feuer. Ja, aber Sie sagen, kann er nicht abfallen? Ja, er kann, aber dann ist er nicht Korn, dann ist er Spreu. Kein Korn geht ins Feuer. Solange ich Korn bin, bin ich ein Kind Gottes. Solange ich Korn bin, bin ich ein Kind von Jesus. Habe ich das ewige Leben, habe ich seine Gerechtigkeit, nicht meine eigene Gerechtigkeit, die vor dem Gesetz gelten würde, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die von Jesus kommt und nicht meine eigene ist. Korn ist lebendiges, aus Jesus gekommenes Leben. Johannes sagt, wenn Jesus kommt, dann werden wir so sein, wie er ist. Und wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich heute schon. Es gibt in 1. Korinther 3 eine Schilderung vom Richterstuhl Christi. Dort wird Unangenehmes aufkommen aus unserem Leben. Gutes und Böses. Und dort wird geklärt, aber wir selbst, sagt Paulus, werden gerettet. Wir gehen nicht verloren. Wenn wir verloren gehen, dann sind wir nicht Christen. Nur Nicht-Christen gehen verloren. Keine Christen gehen verloren. Wenn Menschen die Christen waren, nicht Christen, Menschen die Christen waren, verloren gehen, dann hörten sie auf, bevor sie starben, Christen zu sein. Verstehen Sie, was ich sage? Habe ich es klar genug gesagt? Ich will Folgendes sagen. Solange Sie Christ sind, können Sie nicht verloren gehen. Kein Christ geht je verloren. Wenn der Mensch, sollte ich abfallen, dann gehe ich als Herbert Janssen verloren, aber nicht als Christ. Heute ist Christ und Herbert Janssen dasselbe. Ich bin heute ein Christ. Werde ich zu einem Nichtchristen, bleibt mein Name Herbert Janssen, aber nicht meine Bezeichnung. Ich bin dann kein Christ, wenn ich von Jesus abfalle. Und wenn ich, Herbert Janssen, dieselbe Person, dann verloren geht, dann geht nicht ein Christ verloren, sondern ein Nichtchrist geht dann verloren. Spreu geht verloren, nicht Korn. Korn hätte sich dann in dem Fall in Spreu verwandelt. Das müssen wir klar vom Wort Gottes her erkennen. Sonst werden wir immer Unruhe haben in unseren Kreisen. Immer. Und ich befürchte, dass viele Gotteskinder in der Schwebe sind, weil sie sich an dieser Stelle nicht gewiss sind. Ja. Solange du an Jesus Christus glaubst, bist du gerettet, weil du an ihn glaubst. Gerettet werden wir nicht durch Streben, sondern durch Glauben. Aus Glauben, zum Glauben, zum Glauben, zum Glauben. Und es bleibt Vertrauen auf die Gerechtigkeit eines anderen. Keine Leistung von mir trägt dazu bei. Was wir mit Furcht und Zittern, wonach wir trachten sollten, ist, dass wir nur vertrauen auf Jesus. Danach sollten wir trachten. Und dann werden wir ihm auch gefallen. Ja? Dann werden wir ihm auch gefallen. Nichts gefällt Jesus so sehr wie einfaches, kindliches Vertrauen und Liebe zu ihm. Das ist die Essenz, das ist der Kern, das ist das Eigentliche des Christseins. Und das geht in dieser Verkündigung verloren. Das ist so schade, aber es ist unendlich schädlich. Und deshalb muss gewarnt werden. Deshalb ist auch die Frucht entsprechend. Aber bevor wir zur Frucht kommen, noch eine andere ein anderer Zug seiner Verkündigung. Es ist dort offenbar eine sehr starke Betonung auf Heilung. Nicht nur eine falsche Betonung auf Heiligung, sondern eine starke Betonung auf Heilung. Es sollen Heilungen stattgefunden haben. An dieser Stelle kann ich nicht beurteilen, ob jemand wirklich geheilt wurde oder nicht. Das können wir auch dahingestellt sein lassen. Wir wissen auch nicht immer, in welcher Kraft geheilt wird. Aber eines ist ungut, dass das Augenmerk, und das erlebt man immer wieder in solchen Bewegungen, in denen Heilungen vorkommen sollen, eines merkt man immer wieder, das Auge wird weggeholt von Jesus. Und nicht mehr Jesus und das ewige Heil steht im Mittelpunkt, sondern das vordergründige leibliche Leben. Der Leib ist dann mit einmal wichtig, die Heilung des Leibes und so weiter. Anstatt Jesus, der uns, unsere Seelen, unseren Geist rettet und hinübernimmt in die Ewigkeit. Und eines Tages bekommen wir einen neuen Leib. Die Frucht. Die Frucht ist Spaltung. Überall, in Gemeinden, unter Freunden, sogar bis in die Ehe hinein. Es gab einen sehr schweren Fall von deutschsprachigen Christen in Südafrika, die diesen Fall erleben mussten, wo eine Ehe auseinanderging. Und Erlo Stegen hat es nicht verhütet. Ihm muss leider die Schuld dafür gegeben werden. Man hat plädiert und plädiert und plädiert. Es war nichts zu machen. Sie blieb dort, er durfte nicht zu ihr oder er konnte seine Frau nicht zu ihm holen, sowas. Er merkte, dass er etwas faul war und wollte, dass seine Frau mit ihm ziehe, wollte dem Herrn dienen, aber sie kam nicht, sie war gebunden. Es bringt Spaltungen, die in die Gemeinden hinein. Es gibt neue Gruppierungen im Namen von Erlostegen, aber diese haben nicht so ein biblisches Gemeindeleben. Das Mahl des Herrn, so wie ich erfahren habe, meine ich erfahren zu haben, wird nicht gefeiert. Es ist also eher ein Freundestreffen immer wieder. Man hat wohl Gottesdienst, aber es ist nicht ein richtiges Gemeindeleben. Und was man auch erlebt, ist, wenn Leute sich mit diesem zu stark befassen, sich zu stark darauf einlassen, dass sie unruhig werden bzw. Unklarheit bekommen und haben nicht mehr den Durchblick, was biblische Wahrheiten betrifft. Es wird sehr schwer, mit ihnen zu sprechen. Was habe ich nicht schon Gespräche gehabt? Es ist dann sehr schwer, diesen Leuten zu helfen. Wir brauchen nicht überall reinschnuppern und selbst erfahren zu haben, um zu wissen, wie liegt es mit der Landschaft. Es gibt genügend Kassetten, es gibt genügend Bücher, Schriften und so weiter. Man kann sich heute informieren. Man muss nicht in eine Erlostegen-Versammlung fahren. Man muss nicht nach Sisabantu fahren. Man muss nicht selbst daran teilhaben, um jetzt einmal feststellen zu wollen, wie ist es damit? Vorsicht, man könnte irgendwie unter dem Einfluss kommen und nicht mehr klar sehen. So viel zu diesem unglücklichen Thema. Es tut mir leid, darüber zu sprechen, aber es ist notwendig manchmal, und ich komme dem Wunsch immer wieder auch entgegen, etwas darüber zu sagen, aber es ist nicht einfach. Schlagen wir nun auf den geliebten Epheserbrief, das ist ein besseres Thema, und dort haben wir pures Wort Gottes, und da können wir uns wirklich hineinbegeben und in diesem Wasser baden. Der zweite Teil des Epheserbriefes, Kapitel 4 bis 6, hat zum Thema die Lebensführung der Geretteten oder die Verantwortung oder die Aufgaben der Geretteten hier auf Erden. Es ist nicht eine ausführliche Besprechung unserer Verantwortung und Aufgaben und doch eine sehr hilfreiche Besprechung, sehr praktisch. Im ersten Vers gibt uns der Apostel Paulus einen Aufruf, entsprechend dem, was er in den Kapitel 1 bis 3 gesagt hat, zu leben in dieser Welt. Das ist ein grundsätzlicher Vers. Und dann haben wir in den Versen 2 bis 16 besprochen, wie ein solcher Wandel entsprechend dem Evangelium und dem Ruf, mit dem wir gerufen wurden, wie ein solcher Wandel, ein solches Leben in der Gemeinde Jesu im Rahmen der Kinder Gottes, im Volke Gottes aussehen kann. Und an dieser Stelle können wir diese Verse 2 bis 16 sehr einfach wieder aufteilen in zwei kürzere Abschnitte. In dem Abschnitt 2 bis 6, für die, die Notizen nehmen oder daran interessiert sind, in den Versen 2 bis 6 geht es um unsere Beziehungen zueinander, wenn wir unterwegs sind als Kinder Gottes zu jener Hoffnung hin. Und in den Versen 7 bis 16 spricht der Apostel davon, dass wir ausgerüstet sind, beschenkt worden sind mit Begabungen für den Weg, für unseren Pilgerweg, denn wir sollen ja sehr viel dienen und dazu braucht es Fähigkeiten. Wenn wir nun auf die Verse 2 bis 6 eingehen, auf unsere Beziehungen, dann können wir diesen kurzen Abschnitt wieder aufteilen in zwei noch kürzere Abschnitte, nämlich die Verse 2 und 3 mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch befleißigt, die Einheit des Geistes in dem Band des Friedens zu bewahren. Diese zwei Verse sagen uns, was werden soll. Unsere Beziehungen dürfen verändert werden. Und dort spricht der Apostel Paulus von Eigenschaften, die notwendig sind und entstehen sollten. Es sollte in unserem Leben Demut wachsen, es sollte zur Sanftmut kommen und zur Geduld. Das sind drei Eigenschaften, die wir brauchen, um in Gott wohlgefälliger Weise miteinander umzugehen auf dem Weg zum Himmel in der Gemeinde Jesu. Ende Vers 2 und in Vers 3 haben wir dann einige notwendige Handlungen. Was sollen wir tun? Wir sollen zuerst etwas sein und dann sollen wir etwas tun. Wir sollen demütig sein, sanftmütig sein, geduldig sein. Und jetzt sollen wir nicht nur etwas sein und dann stehen bleiben, sondern wir sollen handeln. Und der Apostel Paulus macht das sehr praktisch. Er zeigt, wie wir zu handeln haben. Wobei ihr einander in Liebe ertragt. Also, wir haben einander zu tragen und zu ertragen. Römer Kapitel 14 sagt er, die Starken, die Stärkeren sollen die Schwächeren tragen. Und was das heißt, macht er dann anschließend deutlich am Beispiel unseres Herrn. Er sagt, wie Jesus, und dann zitiert er Jesaja 53, wo berichtet wird, dass man Jesus geschlagen hat. Und so sagt Jesus, sagt Paulus, wie Jesus die Schläge getragen hat, so sollen die Starken die Schwachen tragen. Merken Sie, was Schwachheit ist? Schwachheit, schwache Christen können mit einmal sich sehr stark tun oder tun, als ob sie stark wären. Und sie legen los. Sie sind innerlich schwach und wollen sich irgendwie verteidigen und kämpfen im Fleisch und verwunden andere Christen dabei. Das ist traurig, das gibt es aber. Aber Paulus sagt, wir sollen bereit sein, das entgegenzunehmen. Nicht mit derselben Münze zurückzahlen, nicht mit denselben Waffen dann wieder kämpfen. Nein, die Art Jesu soll unsere Art werden. Und in Sanftmut und Demut und Geduld haben wir die Schwachheiten, die Fleischlichkeiten anderer zu tragen. Es ist nicht unsere Aufgabe, jeden anderen Christen zu korrigieren, bis er perfekt ist. Es ist unsere Aufgabe, zunächst einmal, zuallererst, den Bruder, die Schwester zu lieben, so wie er oder sie dasteht. So hat Jesus das getan. Man hat das sehr schön formuliert. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist, aber du darfst bei Jesus nicht bleiben, wie du bist. Das ist Heiligung. Wir, wenn wir Christen begegnen, nehmen sie an, Römer Kapitel 15, Vers 7, so wie Jesus uns annahm, ohne weiteres, in Liebe. Wir durften kommen, wie wir waren. Und wir nehmen einander an im Namen Jesu, so wie wir sind. Und dann versuchen wir einander in Liebe zu helfen, nicht zu schlagen. Du musst, du musst, du musst, du musst. Nein, hier ist Gnade. Schau, da ist der Weg. Komm, wollen wir miteinander beten. Hast du schon das gelesen? In freundlicher Weise, in Liebe, sagt der Herr Jesus, sagt Paulus. Dieses Wort in Liebe will bedacht werden. Wir sollten uns einmal hineinversetzen in das Leben von Jesu, von Jesus, und uns einmal fragen, wie sieht denn wirklich Liebe aus? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger Jesu, das waren ja zum Teil raue Burschen, Donnerssöhne hießen zwei, die haben nicht lange gewartet mit dem Handeln. Ja. Manchmal war weniger Blitz als Donner offenbar. Das war ihr Ruf, das war ihr Beiname, den sie bekommen hatten. Aber Johannes und auch der Jakobus, die haben beide in der Nähe von Jesus eine Menge gelernt. eine Menge gelernt. Und was Johannes so aufgefallen ist, ist, dass Jesus ihn liebte. Irgendwo muss er das vermisst haben in seiner Entwicklung. Jesus liebte alle Jünger, aber Johannes erzählt das von sich. Er ist der Jünger, den Jesus liebte. Das will gar nicht sagen, dass er nicht die anderen genauso liebte. Aber ihm fiel das auf und ihm ist das wichtig, weil er diese Liebe brauchte als Donnersohn, als Draufgänger. Ruf Feuer vom Himmel, sagt er zu Jesus. Die Leute wollen es nicht übernachten lassen. Du weißt schon, Herr Jesus, wie mit denen fertig zu werden, nicht wahr? Elia hat es getan, du kannst es auch tun. Ihr wisst nicht, wes Geistes Kinder ihr seid, kann Jesus sagen. Nicht so. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen zu richten. Er kommt einmal, um zu richten und mit Feuer vom Himmel. Dann ist das dran, aber nicht heute. Heute sieht das anders aus. Heute gibt Gott Menschen Gnadenzeit und wir dürfen kommen, wie wir sind und wir nehmen einander an, wenn wir zu Jesus gekommen sind, so wie wir sind, ertragen einander in Liebe. Und das Nächste, zweierlei haben wir zu tun nach dem Apostel Paulus in diesen kurzen Sätzen oder Satzteilen. Ende Vers 2, einander in Liebe zu ertragen und zweitens, die Einheit haben wir zu bewahren. Sie ist schon da, sie ist in unserem Geiste da, wir sind eins in Christus, alle Reben an einem Weinstock, Glieder an einem Leibe, wir haben alle einen Geist, ein Evangelium, eine Wahrheit, einen Herrn Jesus und so weiter. Und jetzt sollen wir diese Einheit bewahren. Wir sollen nicht uns zersplittern. Wir sollen nicht verschiedene Auffassungen aufkommen lassen. Wir sollen bei der einen Wahrheit bleiben. Wir sollen bei dem einen Herrn Jesus bleiben. Wir sollen im Frieden miteinander leben. Es ist etwas sehr Schönes, wenn Brüder miteinander in Einmütigkeit leben, Brüder und Schwestern. Wenn Friede die Atmosphäre ist, die gehaucht wird. Friede heißt einmal das Ausbleiben von Zank und Zwistigkeiten und zum anderen ist es der Raum, in dem etwas gedeihen kann, wachsen kann. Es gibt Leute, die sagen, ja, Kinder kann man nicht immer schützen. Die müssen auch lernen, mit den Gefahren dieser Welt umzugehen. Und dann setzt man ihnen zu große Gefahren aus. Das ist vollkommen unpädagogisch, unwissenschaftlich, geschweige denn evangeliumsgemäß. Ein Baby ist das hilfloseste Wesen, soviel ich weiß, von allem Geborenen. Ein Menschenkind ist so hilflos, dass es von selbst Ich kann sich selbst nicht helfen. Es ist vollkommen angewiesen auf andere. Ich komme von der Landwirtschaft. Ein neugeborenes Kalb, das kommt bald auf die Beine und dann weiß es schon, wohin. Ja. Von selbst, wenn es nicht gerade krank ist. Eine Katze, ein Hund und so weiter, wilde Tiere, so, die können. Da ist etwas, sie können kommen schon fertig, aber ein Menschenbaby, nein. Ein Säugling ist hilflos und bleibt relativ hilflos für eine längere Zeit. Deshalb müssen Kinder geschützt werden. Sie dürfen nicht, auch nicht nachdem sie in die Schule kommen, sie dürfen nicht allem ausgesetzt werden. Wir müssen aufpassen. Und so ist es auch in der Gemeinde Jesu. Wir müssen aufpassen, was gelesen wird. Wir müssen aufpassen, was gehört wird. Besonders dort, wo die schwachen Christen sind. Wir können nicht überall alles verhüten. Später, es lässt sich nicht vermeiden, dann kommen die Stürme und Winde von selbst. Und niemand kann das aufhalten. Das stimmt. Und dann müssen wir lernen zu stehen. Das stimmt. Und Paulus sagt von Jugendlichen, ihr seid stark, wenn sie durch Gottes Wort stark geworden sind. In dieser Zeit können sie kämpfen und können schon allerhand sich mit allerhand befassen. Aber Kinder im Glauben müssen geschützt werden. Bewahrt die Einheit im Frieden in einer Atmosphäre, wo die Schwachen gedeihen können wie kleine Pflänzlein. Diese Einheit, sagt Paulus, ist die Einheit des Heiligen Geistes. Sie kommt von ihm und sie ist seine Gemeinschaft. 2. Korinther 13, Vers 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gemeinschaft setzt Einheit voraus. Die Einheit des Geistes ist notwendig, um Gemeinschaft zu haben in Frieden. Diese hat er geschaffen und diese will er bewahren und diese will er fruchtbar machen für Jesus. In dem Band des Friedens. Das heißt, Friede soll so stark werden, dass dieser Friede uns gleichsam wie ein Band uns zusammenbindet. Wie ein Riemen. Nun kommen wir zu den Versen 4 bis 6. Und nachdem der Apostel Paulus uns gezeigt hat, ganz kurz, was werden soll, jetzt zeigt er uns, was schon da ist. Das hat er schon anklingen lassen, als er von der Einheit des Geistes sprach, aber wir hatten immer noch da etwas zu tun. Jetzt haben wir die Verse 4 bis 6, wo nicht von unseren Aufgaben die Rede ist, sondern von dem, was Gott getan hat. Und dieses, was Gott getan hat, soll uns zur Quelle dienen, um die Verse 2 und 3 auszuleben, anzuwenden. Wir lesen sie. Ein Leib ist es und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes. Ein Geist. Und vergessen wir nicht, der Geist ist Gott, ja? Vers 5. Ein Herr. Und in den meisten Fällen wird es wohl so sein im Neuen Testament, wo Herr von Gott spricht, da denken wir zunächst an Jesus Christus. So dürfte es hier sein. Ein Herr, das heißt Jesus Christus, ein Glaube, eine Taufe. Und jetzt kommen wir zum Vater. Wir haben hier also die Dreieinigkeit. Alle drei nebeneinander zur gleichen Zeit. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Ein Leib und ein Geist. Es ist so wie im Körper oder in unserem leiblichen Leben. Jakobus spricht davon, dass wir Leib und Geist sind. Inwendiger Mensch, sagt Paulus, und äußerer Mensch. Auch Jesus kann von diesen Zweien sprechen. Ich weiß, dass es solche Verkündiger gibt, die von der Dreiteilung sprechen, aber es ist nicht biblisch. Die Substanz, die wir sind, das, was wir sind, ist nur zwei Teile, äußere und inner. Das Gefäß, sagt Petrus, Paulus kann auch vom Gefäß sprechen und dann der innere Mensch, das eigentliche Ich, die Person. Ich kann jetzt nicht die Probleme besprechen in verschiedenen Anschauungen, ich kann nur die schriftliche Wahrheit jetzt kurz so darlegen. Leib und Geist, Gefäß und Person. Person in einem Zelt, sagt Paulus, oder einem Haus, das ist der Körper. So wie der Körper beschaffen ist, so ist auch die Gemeinde beschaffen. Sie ist der Leib von Jesus Christus. Wir alle sind der Leib Jesu und sind bewohnt vom Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes gibt uns das Leben, so wie unser Geist das Leben für unseren Körper ist. Gott schuf den Menschen als eine Hülle. Der Körper lag da, von Ton geschaffen. Und dann blies er ihm ein, den Hauch des Lebens, und siehe da, es war eine Person da, Adam. Wir waren tot in Sünden, sagt Paulus im Kapitel 2. Aber das Leben Gottes wurde uns eingehaucht. Der Geist Gottes kam und brachte das ewige Leben. Wo der Geist Gottes hinkommt, Ezechiel 36, da kommt das neue Herz, das neue Leben. Wo kein Leben ist, da ist nicht der Geist Gottes hingekommen. Aber wo der Heilige Geist hingekommen ist, da ist neues Leben hingekommen. Übrigens gibt es keine Wiedergeburt, ohne dass wir auch den Heiligen Geist bekommen hätten. Die zwei sind organisch eine Einheit. Wir können das nicht trennen. Der Leib wird bewohnt vom Geist Gottes, der Leib Jesu. Nun sagt Paulus, diese Tatsache, dass es nur einen Leib Gottes gibt, nur einen Leib Christi, nur eine Gemeinde Jesu gibt es, nicht zwei Kirchen, nicht viele Kirchen, sondern nur eine Gemeinde Jesu gibt es. Nur ein Volk Gottes, das gerettet ist durch das Blut Christi. Und das wird so bleiben. Wenn Israel sich bekehrt, kommt es zur Gemeinde Jesu. Ein Volk Gottes. Einen Leib. Und es ist nur ein Heiliger Geist. Nicht verschiedene Heilige Geiste, die sich widersprechen würden und so weiter. Johannes kann die Mehrzahl gebrauchen in 1. Johannes 4. Der Geist, der die Wahrheit spricht, ist von Gott und so weiter. Aber es gibt nur einen Geist. Was er meint, ist, dass wir zunächst einmal, was Menschen sagen, prüfen sollen. Und dann sollen wir uns fragen, stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Und wenn es übereinstimmt mit dem Wort Gottes, dann schlussfolgern wir, dass der Heilige Geist, nur ein Heiliger Geist, hier am Werk gewesen ist. Es gibt nur einen Heiligen Geist, natürlich viele Wirkungen dieses Geistes. Und er sagt, die Tatsache, dass es nur einen Leib Jesu gibt und nur einen Heiligen Geist, passt zusammen mit etwas anderem. Nämlich damit, dass es eine Hoffnung ist unseres Gerufenwordenseins. Gott hat uns einmal gerufen aus der Welt zu seinem Leibe. Er hat uns gerufen, und zwar zu einer Hoffnung hin. Wir sollen eines Tages bei ihm im Himmel sein. Und es gibt nur einen Himmel. Es gibt nur ein ewiges Leben. Es gibt nur eine selige Zukunft. Das heißt, die zwei passen zusammen, dass wir gerufen worden sind, um dort bei Gott zu sein, in seiner Gemeinschaft. Und die Tatsache, dass wir hier, die wir unterwegs sind, ein Leib sind und ein Geist hier ist, der uns dorthin, der uns gerufen hat und der uns jetzt begleitet. Das passt alles zusammen. Ein Geist, der uns gerufen hat, in die Gemeinschaft Jesu, ein Leib hin zu einer Hoffnung. Das ist unsere Geschichte. Vers 4, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Noch eine Gegebenheit, gegebene Einheit. Wie vorhin in Vers 4, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Jetzt haben wir hier wieder eine Dreiheit, dieses Mal Herr, nämlich Christus, und Glaube an Jesus Christus und Taufe auf Jesus Christus. Die drei gehören ebenfalls zusammen. Es gibt nur einen Herrn, Jesus. Nur einen Herrn, durch den wir gläubig werden. Paulus betont das. Es ist ein Herr für alle da. Ob Heiden oder Juden, wer immer ihn anruft, wird gerettet. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Römer Kapitel 10. Man wird nur durch diesen einen Herrn, Jesus Christus, gerettet. Es gibt nicht zwei Wege in den Himmel, nicht tausend. Alle Wege mögen nach Rom führen, aber nur einer führt ins himmlische Jerusalem. Nur ein Weg. Nur ein Herr dort. Nur einer hing am Kreuz für uns und vollbrachte unsere Seligkeit, sodass wir gerettet werden können. Und er ist reich für alle. Nur einen Glauben, nur einen Weg zum Glauben, einfach Vertrauen auf das Erlösungswerk von Jesus Christus. Ganz einfach Vertrauen, nicht verschiedene Glaubenswege, nur Glaube, nichts anderes. Und eine Taufe. Das heißt, Ein Zeichen wird gesetzt und nur einmal im Leben. Das genügt. Wir kommen einmal zu Jesus Christus. Wir glauben an ihn. Und auf diesen Glauben an ihn und auf Jesus Christus werden wir getauft. Und diese Taufe ist nicht ein Bild vom Sterben, sondern ein Bild vom Begrabenwerden. Man bestattet nicht lebendige Menschen, man bestattet nur Tote. Und wer bestattet werden will in den Wassern der Taufe, muss zuvor mit Christus gestorben sein, muss das in seinem Leben durch den Glauben an Jesus, durch die Buße ihm gegenüber dokumentiert haben. Er muss sich gebeugt haben vor Jesus und dort gesagt haben, ich bin mit dir gestorben, denn du starbst für mich. Das ist die Bekehrung. Und hat er das? Kann er das bejahen? Kann er das bezeugen, dass Jesus für ihn gestorben ist und er im Glauben zu Jesus gekommen ist? Dann darf er auf Christus hin, nicht in den Tod hinein, leider wird so übersetzt, sondern auf den Tod von Jesus Christus. Das heißt, im Blick auf, was Jesus für uns getan hat. So wie er begraben wurde, so werden wir in Wasser bestattet. So wie er hervorkam, so kommen wir hervor. Auf Christus hin, weil ich an ihn glaube, auf mein Zeugnis von Christus hin, werde ich getauft. In Römer Kapitel 6 haben wir diese Schilderung, nicht wahr? Nun muss Römer 6 ganz genau gelesen werden, zunächst einmal genau übersetzt werden, sonst kommen wir in Konflikte, in Widersprüche mit dem Rest der Heiligen Schrift. Da spricht Paulus von Verwachsensein. Und leider bringt man dies manchmal in die Taufe hinein. Nein, das ist wieder wie das Gestorbensein, etwas, das der Taufe vorangeht. Vergessen wir nicht, in den ersten Versen beruft sich Paulus auf etwas. Sie sind Christen und er will ihre Heiligung haben. Und dann sagt er zu ihnen, seid ihr nicht getauft worden? Wenn ihr euch Christen nennt, dann seid ihr doch getauft worden. Aber, jetzt kommt der Clou, wenn ihr getauft worden seid, dann muss dem doch etwas vorangegangen sein. Ihr habt doch ein Zeichen gesetzt. Auf was wurdet ihr getauft? Wie kam es denn dazu? Ihr habt doch dieses Zeichen gesetzt. Was kam denn davor? Und das, was davor kam, das ist die Grundlage des Appells in Vers 11 bis 13 und ferner zur Heiligung. Denn sie sind gestorben mit Christus und Christus ist nur einmal gekreuzigt worden und wir mit ihm. Und dort wurde mein altes Wesen, mein alter Mensch, dort am Kreuz starb er mit Christus. Und wenn Christus mit mir gestorben ist, dann darf ich jetzt ein heiliges Leben führen. Das wird in der Taufe zum Teil gezeigt, aber in der Taufe geschieht nichts. Auch nicht durch den Gehorsam. Der Gehorsam ist das Geschehen. Ich lasse mich taufen. Aber nicht weil ich gehorsam bin, geschieht irgendwie etwas im Heil. Passen wir auf, dass wir nicht eine zwei Stufen Heilslehre bekommen. Ja. Die Taufe ist ein Bild von dem, was im Geiste geschehen ist. Aber das, was geschehen ist durch Jesus Christus und den Heiligen Geist, das ist das, worauf wir bauen. Denn das ist Handeln Gottes. Aber Paulus gebraucht dieses Wort Taufe, um hinzuweisen, dass es ein sehr wichtiges Zeichen geben. Ohne die Taufe vermissen wir etwas. Jesus hat uns zwei Verordnungen gegeben, Zeichen, die gesetzt wird, die bleiben, bis er kommt. Und die helfen uns, das Evangelium etwas anschaulicher zu erkennen, verstehen. Aber sie sind nicht Heilstaten, sie sind Bilder von Heilstaten. Das Mal des Herrn wie die Taufe. Aber sie sind helfende Bilder. Und wir können nicht auf sie verzichten. Wir gehen nicht so weit wie die Gruppen von Erlöstegen, dass wir darauf verzichten. Oder andere Kreise wie Heilsarmee. Nein, Jesus hat sie eingesetzt und wir üben sie aus, aber wir überbetonen sie nicht. Eine Taufe, ein Hinweis, ein Zeichen, ein Schild, dorthin geht's. Dort kamen wir her Und dorthin geht's. Das heißt, die Taufe ist nicht nur ein Blick nach hinten, sondern ein Blick nach vorn. Wir sind auferstanden, sagen wir damit, um jetzt, Römer Kapitel 7, in einem Neuen zu leben, und zwar im Heiligen Geiste. Und übrigens sagt Petrus, dass die Taufe eine Verpflichtung ist. Eine Verpflichtung. Ich setze hier ein Zeichen und ich will nie mehr zurück hinter dieses Zeichen, das ich gesetzt habe. Und so, sagt er, kann die Taufe auch eine Bewahrungshilfe sein in meinem Gedächtnis. Das heißt, die Taufe weist auch in die Zukunft hinein, will mich gleichsam mir einen Schub geben, dass ich beim Herrn bleibe. Und weiter, ein Gott, Vers 6, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Nicht so wie die Welt singt, wir haben doch alle einen Gott, und dabei gibt's doch viele Götter. Viele Namen, Allah, Krishna, Christus und so weiter, Yahweh, nicht wie die Freimaurer, sodass jeder seine eigene Vorstellung in dieses höhere Wesen hineinversetzen kann. Und dann wird man, Brüder, nicht so, nur einen wahren Gott. Und den sollten wir immer wieder identifizieren, sodass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit dem Gott zu tun, der die Welt geschaffen hat. Wir haben es mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu tun. Wir haben es mit dem Gott Davids zu tun, der Verheißung des Messias. Wir haben es mit dem Gott Jesu Christi zu tun, mit keinem anderen Gott. Wir haben es mit dem Gott zu tun, der sich in Christus offenbart hat und der wiederkommt in Jesus Christus. Ein Gott. Und bei diesem bleiben wir. Die Welt will uns heute dazu zwingen, andere Gottheiten anzuerkennen in einer pluralistischen Religionsgemeinschaft. Und da werden wir bedrängt. Aber wollen wir uns dieses zurufen lassen? Hier ist die von Gott gegebene Einheit und Paulus ruft uns auf. Schaut, haltet das vor Augen gleichsam und lebt im Frieden miteinander und lasst euch rufen auf das Ziel Gottes hin. Ein Gott und Vater aller in Christus, nicht aller Menschen. Er ist der Vater aller Menschen per Schöpfung, aber nicht im Heil. Hier ist aber das Heil im Blickfeld. In Christus ist Gott speziell unser Vater geworden, der über allen ist und wir unter ihm. Er ist unser König und Herr und wir haben Bitte zu gehorchen. Ja, das gehört dazu. Als Vater ist er unser Versorger. Aber er ist auch unser Gebieter, er ist über uns. Er beschützt uns, aber er führt uns auch. Der über allen und durch alle, er wirkt durch jeden von uns, durch den schwächsten Christen. Und das heißt, Brüder und Schwestern, wir können von dem jüngsten Christen lernen. Wenn hier Christen sind unter den Jugendlichen, ich kann von ihnen lernen, weil sie, wenn sie Christus angenommen haben, den Heiligen Geist haben und sie könnten mir ein Stück Information geben, das der Herr mir über sie geben will. Gott wirkt durch alle seine Kinder. Auch dazu wollen wir Ja sagen. Und in euch allen ist. Ist das nicht herrlich? Wir in Gott und Gott in uns. Gott der Vater. Wir in Gott dem Vater und Gott der Vater in uns. Wir in Christus und Christus in uns. Wir im Heiligen Geist und der Heilige Geist in uns. Das ist Christsein. Jetzt wollen wir Atem holen, ja? Das können wir. Wir machen eine Pause, wenn wir das tun dürfen. Vielleicht wollt ihr ein Lied singen. Ich mache auch eine Pause und nach einer kurzen Weile machen wir Fortsetzung. Wir wenden uns jetzt den Versen 7 bis 16 zu, wo Paulus fortfährt, zu sprechen über unsere Lebensführung im Raum der Gemeinde. Er hat eben von unseren Beziehungen gesprochen, von dem, was werden soll und von dem, was ist. Er hat uns die Einheit, die Gott uns gegeben hat, in Christus vor Augen geführt. die uns dann helfen soll. Jetzt spricht er von den Begabungen, die uns zuteil geworden ist, um uns zu helfen auf diesem Lebensweg, der gekennzeichnet ist von Dienst. Wir haben hier drei Gedankengänge in diesen Versen, 7 bis 16. In den Versen 7 bis 10 spricht der Apostel von der Gabe der Gnade. In den Versen 11 und 12 von der Gabe der Personen. Und in den Versen 13 bis 16 vom Zweck oder vom Ziel des Gebens Christi. Befassen wir uns zunächst ein wenig mit den Versen 7 bis 10, lesen wir sie zuerst. Dort ist die Rede von der Gabe der Gnade, die wir durch Christus bekommen haben. Aber jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er, und jetzt wird aus einem Psalm zitiert, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Das aber, er stieg auf. Was ist es anderes, denn dass er zuerst auch niederstieg, zu den niederen Teilen, zur Erde. Der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Hier ist die Rede von der Gabe der Gnade. Die Gemeinde ist mit der Gnade Christi reichlich beschenkt. Was heißt das? Nun erstens Vers 7. Christus beschenkt jedem seiner Anhänger, jedem, der zu ihm kommt, in Buße und Glauben und sein Kind wird. Christus beschenkt jedem von uns mit einem Maß von Gnade. Was ist Gnade? Nun einmal ist Gnade die Vergebung aus der Liebe Gottes. Die empfangen wir, wenn wir zu Jesus kommen und uns werden die Sünden vergeben. Aber Gnade ist mehr als Vergebung. Diese Vergebung brauchen wir übrigens auch in unserem Christenleben reichlich. Aber auch dann ist Gnade mehr als Vergebung. Sie ist nämlich Hilfe. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um ein heiliges Leben zu führen. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um ihm zu dienen. Und wir brauchen die Hilfe und die Kraft Gottes als Gnade, um zu leiden. Überall in unserem Leben brauchen wir Gottes Kraft, Gottes Hilfe. Und diese wird uns reichlich zuteil. Aber dann gibt es noch eine andere Form von Gnade. Und in diesem Fall bekommt sie gleichsam eine gegenständliche Form. Sie wird zu etwas. Die Gnade, die mir vergibt, ist eine Haltung Gottes in seiner Liebe. In seiner Haltung vergibt er mir. Er tut etwas. Die Gnade, die Hilfe ist, das ist schon etwas konkreter, aber sie ist seine Hilfe. An Liebe steht er mir bei, auch da handelt er. Aber jetzt geht es um Gabe der Gnade, wie der Ausdruck in Römer 5 gebraucht wird und so auch hier offenbar und an anderer Stelle eine andere Bezeichnung bekommt. Vielleicht kann ich das vom Griechischen her kurz schildern. Das griechische Wort, das wir also im Grundtext haben, im Text von Paulus, heißt Charis. Und von daher kommt ja der Ausdruck Charismatiker und charismatische Bewegung. Charis ist die Gnade und Charisma ist die Gnadengabe. Charis ist die Huld, die Haltung in Liebe, die uns vergibt und hilft. Aber Charisma, da schenkt mir Gott seine Gnade als eine Gabe und versenkt sie in mein Leben hinein. Und nun habe ich etwas. Und was ist das? Das ist eine Fähigkeit, zum Lob seiner Gnade zu leben. Wir bekommen alle, sagt Paulus, in der Bekehrung und nachher oft Gnadengaben, Fähigkeiten, mit denen wir Gott dienen können. Es gibt verschiedene Gnadengaben, die können wir jetzt nicht alle auflisten, zu ihnen gehört sogar die Ehe eines Christen. Auch die Ehelosigkeit, wenn sie noch nicht verheiratet sind, sind aber schon Kind Gottes geworden, dann haben sie die Gnadengabe der Ehelosigkeit für eine Zeit lang vielleicht, aber sie haben diese Gnadengabe, um als nicht Verheirateter zum Lobe Gottes da zu sein. Das ist ein Geschenk mit einer Kraft. Gnade ist ja Kraft oder Hilfe. Gnadengaben sind eine Rolle, gleichsam eine Form wie eine Hand, aber sie kann auch etwas wie eine Hand oder ein Auge. In dieser Form liegt eine Fähigkeit, etwas für Gott zu tun. Begabungen haben wir. Manchmal heißen sie Charismen, so sagen wir im Deutsch, also eine Anzahl von Charismata oder Charisma in Mehrzahl. Und manchmal gebraucht der Apostel Paulus den Ausdruck Gabe der Gnade. Und so hier. Nun hat Gott jedem von uns, durch Jesus Christus, jedem von uns sein Maß gegeben. Der eine hat ein Maß von Gnade, um zu lehren. Der andere hat ein Maß von Gnade, um zu helfen. So sagt es Petrus. Der eine spricht mit dem Munde, der andere wirkt mit der Hand. Wir haben verschiedene Rollen im Leben, in der Gemeinde, in diesem Leben für Jesus zu leben. Und in diesen Rollen, in diesen Räumen gleichsam haben wir Kräfte, Fähigkeiten. Und die dürfen auch entwickelt werden, das heißt zunehmen, wenn wir in ihnen gehorsam sind und sie für die Ehre Gottes gebrauchen. Die Gemeinde ist nun mit diesen Begabungen der Gnade beschenkt worden und jeder von uns hat etwas. Kein Christ, der vor 5 Minuten zum Glauben kam, der nicht begabt wurde. Jeder sofort wird der Begabung begabt. Übrigens, die Urgnadengabe, die größte, ist das ewige Leben selbst. Das heißt, unser Leben, das wir haben, ist schon ein Geschenk, um zum Lobe Gottes da zu sein. Aber dann gibt es die verschiedenen anderen Fähigkeiten, Begabungen, um für Gott da zu sein. Leider kommt dieses nicht immer so zum Tragen in der Luther-Übersetzung, aber nehmen Sie eine andere zur Hand und dann merken Sie, dass an einigen Stellen nicht nur Gabe übersetzt wird, sondern Gnadengabe. Und dort hätten wir dann wahrscheinlich ein anderes Wort im Grundtext. In meiner Übertragung habe ich dafür sorgen wollen, dass dieser Unterschied gemacht wird. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Christus hat einem jeden Einzelnen von uns sein Maß gegeben. Der eine hat mehr Gnadengaben als der andere. Und wenn wir auch dieselbe Gnadengabe bekommen haben, dann kann es sein, dass der eine diese in einem stärkeren Maß hat als der andere. Paulus spricht davon, dass Ältesten Lehrbegabung haben sollen. Aber einige Älteste, das heißt einige Gemeindeleiter, einige, die in der Gemeindeleitung sind, lehren mehr, sind kräftiger als andere. Aber sie müssen alle diese Lehrbegabung haben, wenn sie in die Leitung der Gemeinde kommen sollen. Das ist ein Beispiel. Also verschiedenes Maß an Begabung. In Vers 8 spricht Paulus davon, dass es Gefangengenommene sind, die Christus beschenkt hat. Paulus sagt in Römer 6, wir seien immer Sklaven, immer. Egal wo wir sind, außerhalb von Christus oder in Christus, alle Menschen sind Sklaven. Bevor wir zu Jesus kamen, waren wir Sklaven der Sünde. Als wir zu Christus kamen, wurden wir seine Sklaven und Sklaven der Gerechtigkeit. Das heißt, dem Wort Gottes verpflichtet, um nach dem Wort Gottes in Gerechtigkeit zu leben. Aber immer sind wir gebunden, nie ganz frei. Auch in Galater 5, Vers 17 sagt der Apostel das. Ihr tut nicht, was ihr selbst mögt. Ihr seid immer Getriebene, entweder vom Fleisch oder vom Geist. Das heißt, wenn wir Christen sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Gefangengenommene, an Jesus Gekettete. Und wunderbar, dass es so ist. Gott hat uns mit Stricken gebunden, ist es Psalm 118 oder 616, mit Stricken gebunden an die Hörner des Altars gleichsam. Wir sollten auf dem Altar bleiben, aber manche von uns sind ein so lebendiges Opfer, dass wir gleich runterspringen, nicht wahr? Nach der Aussage von Römer 12. Wir sollen ein lebendiges Opfer sein, aber nicht zu lebendig. Das heißt, lebend sollen wir unser Leben als Opfer geben. Aber passen wir auf, dass wir auf dem Altar bleiben. Aber das will nicht so recht, nicht wahr? Und dann muss der Herr uns binden an die Hörner des Altars, damit wir da bleiben. Gott sei Dank, dass er uns an Christus gebunden, gefesselt hat. Er bewahrt mich. Ja. Ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Er sorgt dafür, dass ich in der Freiheit bleibe und nicht wieder in die alte Gebundenheit hineingerate. Die Ketten Jesu sind Liebesketten zur Freiheit hin, zum ewigen Leben hin. Jesus hat Gefangengenommene beschenkt. Er hat sie befreit aus der alten Gefangenschaft und hat sie in seinen Dienst genommen. Vers 9. 9 und 10. Christus beschenkt aus dem von ihm zu Wege gebrachten Heil. Noch Vers 9 und 10 lesen wir sie wieder. Das aber er stieg auf. In Vers 8 hat er gesagt, zitiert, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen. Und Paulus sagt, wenn es im Psalm heißt, er stieg auf. Übrigens haben wir hier, ein kleiner Exkurs, wir haben hier wahrscheinlich im Hintergrund, im Psalm 68, im Hintergrund den Auszug aus Ägypten. Wen hat Gott aus Israel geführt? Es waren Sklaven, ja? Er hat Sklaven aus Ägypten geführt, aber er hat sie an sich gebunden. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 10, als die Kinder Israel durch das Schilfmeer zogen, Mose voran, dann wurden sie auf Mose getauft. Taufe nach Johannes Kapitel 4 ist ein Zeichen von Jüngerschaft. Petrus spricht von Verpflichtung. Luther leider von einem Bund, das ist zu stark. Die russische Übersetzung von einem Versprechen, das ist vielleicht ein bisschen zu schwach. Und doch geht es in die richtige Richtung. Wir sind in der Wiedergeburt, in der Bekehrung zu Jesus Christus, Gott verpflichtet worden. Und die Taufe ist ein Zeichen davon. Als die Kinder Israel durch das Schilfmeer zogen, hatten sie ja Wasser auf beiden Seiten. Und die Wolke oben, und das nimmt Paulus als ein Bild von der Taufe, sie waren gleichsam umgeben von Wasser und wurden also auf Mose getauft. Das heißt, Mose führt sie durch das Schilfmeer und so wird Israel ihm verpflichtet. Er ist ihr Führer, nun als Heilsführer. Mose ist ein Bild von Christus, lesen Sie Jesaja, die entsprechende Stelle. Und der Hebräerbriefschreiber greift diese Stelle wieder auf in Hebräer 13, den Versen 20 und 21. Der große Hüter der Schafe, der große Hirten, der uns hinaufführte aus dem Tod und so weiter. Also, die Kinder Israel wurden frei, in die Freiheit gebracht, in die Freiheit geführt, auf Mose und Gott verpflichtet, jetzt sind sie Gottes Eigentum. Nicht mehr den Ägyptern versklavt, sondern Gott verpflichtet. Und was tut Gott? Schon in Ägypten sorgt er dafür, dass die Israeliten reichlich Silber und Gold und was nicht alles mitnehmen dürfen. Er beschenkt sie. Er gibt ihnen, nimmt Gaben von den Feinden und gibt sie dem Volk Israel. Wozu? Als sie in der Wüste, wo Sand und Felsen waren und wenig Gebüsch und so weiter, als sie dort die Stiftshütte bauten, wo bekamen sie all die Tücher her? Wo bekamen sie alle diese Häuter her, um die Decke zu machen? Und wo bekamen sie all das Gold und so weiter her? Gold und Silber, das hatten sie mitgebracht. Reichlich mitgebracht. Sie hatten noch viel mitgebracht. So konnten sie opfern. Gott hat ihnen Gaben gegeben, um sein Haus zu bauen. Und dieses Bild nimmt der Apostel anhand von Psalm 68, glaube ich, ist es, und sagt, Christus hat uns heraufgeführt aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Er ist gen Himmel gefahren, wie Gott damals gleichsam, Psalm 68, nachdem er Israel befreit hatte, fuhr er gleichsam in den Himmel, im Bilde, die Arbeit war getan. So ist Christus gen Himmel gefahren und hat uns beschenkt durch den Heiligen Geist mit Gnadengaben. Und jetzt können wir dem Herrn dienen mit seinen uns geschenkten Gaben. Christus beschenkt uns aus dem von ihm zu Wege gebrachten Heil. Er kam in die Welt. Er stieg auf, was ist es anderes, denn dass er zuerst zuvor auch niederstieg, vom Himmel auf die Erde, zu den niederen Teilen, sprich zur Erde. Jesus kam vom Himmel auf die Erde. Und hier auf der Erde hat er das Kreuz erlitten. Hier hat er unser Heil vollbracht. Das ist derselbe. Der gen Himmel fuhr, ist derselbe, der vom Himmel kam. Der am Kreuz starb, war derselbe, der auferstand, kein anderer. Ein Christus ging diesen Weg vom Himmel zu uns, ans Kreuz, in den Tod hinein, stand wieder auf und fuhr gen Himmel. Das heißt, auf diese Weise hat er unser Heil zu Wege gebracht. Und aus diesem Heil schenkt er uns nun Gaben, Gnadengaben, Geschenke, um ihm zu dienen. Er fuhr gen Himmel, heißt es, damit er alles fülle. Christus hat die Absicht, alles zu füllen. Was heißt das? Ist ein schwerer Text, aber wenn wir ihn im unmittelbaren Zusammenhang betrachten, dann denke ich, könnten wir Folgendes sagen. Christus will uns füllen. Im Epheserbrief ist einige Male von der Fülle Christi gesprochen. Und diese Fülle Christi haben wir auch in Kolosser Kapitel 2. Er ist die Fülle Gottes in leibhaftiger Gestalt. Das heißt, Christus als der vom Himmel kam und Mensch wurde und unter uns lebt und dann wieder gen Himmel fuhr. Der Retter Christus ist der, in den Gott das hineingelegt hat oder der das trägt, was Gott uns zur Verfügung stellen will. Christus ist der Mittler Gottes, der durch den Gott uns beschenkt. Christus ist unsere Fülle. Christus gibt uns in ihm alles, was Gott uns geben will. Christus beschenkt uns, füllt uns die Hände nach alttestamentlichem Beispiel. Er füllt unsere Hände, er füllt unser Leben mit seiner Fähigkeit, mit ihm selbst. Und was sollen wir dann tun? Wir sollen hinausgehen mit der Botschaft von Jesus Christus. Und Paulus spricht da von einem Aroma, von einem Duft, der sich verbreitet. Und wir sollten die ganze Gegend füllen mit diesem Duft, bis die ganze Welt gefüllt ist von Christus und seinem Duft. Und er überall hinkommen, wo seine Botschaft hinkommt, und er dann Menschenleben füllen kann. Wie viele leere Herzen gibt es? Wie viele Dörfer gibt es, wo noch kein gefülltes Herz ist, wo Christus noch nicht das Leben gefüllt hat? Kein einziger Christ. Christus konnte noch nicht füllen. Ganze Dörfer, ganz Christus hinaustragen, damit Menschen die Botschaft annehmen können und dann Christus ihr Leben füllen kann, er sie beschenken kann, ihre Hände füllen kann, sodass diese wiederum ihm dienen können und sein Reich so gebaut wird. Und so verbreitet sich die Botschaft von Christus und er darf alles füllen. Und das wird jetzt noch einen Schritt weitergehen. Nach Kapitel 1 wird er eines Tages das ganze All füllen. Und dann sieht das so aus, dass er Herr über alles ist. Füllen heißt auch herrschen. Wer vom Alkohol voll ist, wird vom Alkohol beherrscht. Wer vom Zorn erfüllt wird, wird vom Zorn beherrscht. Als Judas von Satan erfüllt wurde, wurde er von Satan beherrscht. Die Fülle des Geistes ist die Herrschaft des Geistes, nicht nur die Hilfe des Geistes. Aber beides ist es. Wo Gott ist, wo Gott füllen darf, da ist er Herr und Helfer. Und das ist, was Gott überhaupt ist. Wer einen Gott hat, der hat ein höheres Leben, dem er verantwortlich ist. Und der hat einen Gott, der ihm hilft, wenn er in Not ist. Auch der Heide. Aber wir haben den wahren Gott, den wahren Herrscher und den wahren Helfer. Wir, die wir sein Königreich sind, wo Jesus der König ist, wir erleben das heute schon. Aber dieses Königreich soll sich ausdehnen. Und Christus will heute im Heilstag Gottes alles füllen. Sein Evangelium will überall Raum gewinnen. Aber eines Tages wird er selbst kommen. Und er wird in der Tat das ganze All mit seiner Herrschaft füllen. Und Satan wird gebunden sein und es gibt nur einen Herrn im All. Und dann kann er die Herrschaft Gott übergeben. Und dann ist das Heil fertig. Ein langer Weg von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber ein wunderbarer Weg und wir dürfen teilhaben daran. Christus hat die Absicht, alles zu füllen. Wollen wir dabei sein? Wollen wir uns füllen lassen von seiner Herrschaft, von seinen Gaben, von seiner Gnade, von seiner Vergebung, von seiner Genüge, von seiner Kraft? Ganz für ihn leben. Wollen wir unsere Gefäße, unseren Leib, unseren Geist uns ganz ihm zur Verfügung stellen, damit er mit unserem Leben seinen Namen verherrlichen kann und er ein Stück mehr alles füllen darf mit seiner heilsamen, wohltuenden Gegenwart. Ein wunderbares Evangelium, nicht wahr? Ein wunderbares Evangelium. Ein wunderbarer Herr. Wer wollte ihm nicht dienen? Wer wollte sich nicht rufen lassen zu einem solchen Herrn, zu einem solchen Heil? Wollen wir uns mehr und mehr damit beschäftigen? Wollen wir uns tränken lassen von solchen Texten, bis unser Denken umgeformt ist und nur noch Jesus und seine Sache unser Thema ist, das Thema unseres Lebens? Aber das gehört auch zur Heiligung, nicht wahr? Wir haben noch so manches abzulegen. Es ist noch so manch ein Zimmer gleichsam in unserem Leben, das noch nicht gefüllt ist von Jesus. Da wollen wir noch das Sagen haben, nicht wahr? Wollen wir uns heiligen lassen, in Beschlag nehmen lassen, damit er ins Regiment kommt. Wir wollen den Abend wieder abschließen mit einer Gebetsgemeinschaft. Wir dürfen frei sein und den Namen des Herrn loben und ihn bitten um die Gnade, ganz für ihn da zu sein. Wir stehen auf dazu.